Es ist Start gedrückt. Damit darf ich Sie recht herzlich zur 71. Sitzung des Ausschusses für Kultur und Medien recht herzlich begrüßen, darf die Sitzung eröffnen. Vorab, die Sitzung ist wie immer öffentlich, wird vom Parlamentsfernsehen live übertragen, bleibt dauerhaft in der Mediathek des Bundestages abrufbar. Bitte stellen Sie Ihre Mobiltelefone lautlos. Meins ist lautlos. Verzichten Sie auf Bild- und Tonaufnahmen. Das ist nur akkreditierten Journalistinnen und Journalisten gestattet. Die Abgeordneten haben die Option, bei uns sich digital zuzuschalten. Frau Amtsberg, habe ich gehört, ist digital? Oder wer hat sich zugeschaltet?
Ja, ich bin wunderbar. Digital dabei.
Wunderbar. Mehr habe ich jetzt hier nicht, aber die entsprechenden Abgeordneten werden sich notfalls selber melden, falls sie sich später zuschalten. Wir haben eine Sitzung, die aus drei Teilen besteht. Der Tagesordnungspunkt 1 ist wieder der Tagesordnungspunkt, wo wir uns auf eine Kenntnisnahme, Beschlussempfehlung oder wie auch immer ohne Debatte verständigt haben. Es gibt einige Votenanforderungen, die zurückgezogen worden sind. Das betrifft den Tagesordnungspunkt 10 bis 19, 21 bis 26 und 28. Deshalb sind die wieder runter von der Tagesordnung. Und ich habe die Ankündigung, dass es einen Antrag gibt, weitere Tagesordnungspunkte von der Tagesordnung zu nehmen. Ist das richtig so? Herr Mörseburg, bitte.
Genau, die Unionsfraktionen und auch die ehemaligen Regierungsfraktionen, ehemaligen Ampelfraktionen beantragen die Tops 6, 7 und 27 von der Tagesordnung runterzunehmen und zu vertagen.
Gibt es dazu Redebedarf? Ja oder nein? Bitte, bitte, Herr Münz.
Also, namens der AfD-Fraktion protestiere ich dagegen. Wir sind hier ein Arbeitsparlament und wir müssen und wir sollten hier diese Anträge debattieren.
Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Dann stelle ich den Antrag zur Abstimmung. Wer der Absetzung der Tagesordnungspunkte 6, 7 und 27 seine Zustimmung gibt, bitte ich um das Handzeichen. Zustimmung bei FDP, SPD, Bündnis 90, die Grünen, CDU, CSU-Fraktion und der Gruppe Die Linke. Gegenstimmen bei der AfD, Enthaltungen keine. Damit sind die Tagesordnungspunkte abgesetzt. Aufgesetzt bleiben aber die Tagesordnungspunkte 2 bis 5, 8, 9 und 20. Nicht 29, sondern und 20. Grundsätzlich etwas dazu? Okay, bitte.
Sie haben vor einer Stunde bekannt gegeben, dass Sie eine zusätzliche Ergänzungsmitteilung verschicken, Entwurf eines Gesetzes über Maßnahmen zur Förderung des deutschen Films.
Dann wäre ich jetzt drauf gekommen.
29, Tagesordnungspunkt 29.
Das würde, hätte ich
das
jetzt
ist
sozusagen
vor einer Stunde.
Ja, ich war noch nicht fertig. Also darum
ich widerspreche dieser Tagesordnungspunkt. Und wenn Sie interessiert wären, würde ich Ihnen auch die Geschäftsordnung des Bundestages vorlesen, dass ein solches Vorgehen nicht möglich ist nach der Geschäftsordnung. Und sobald eine Fraktion dagegen ist, ist dieser Tagesordnungspunkt verschwunden. Dankeschön.
Okay, soweit sind wir noch gar nicht. Wir waren jetzt erstmal dabei, dass ich gesagt habe, bestehen bleiben diese Tagesordnungspunkte. Dann haben wir einen zweiten Teil. Das ist jetzt besagt das, was Sie gesagt haben, das Filmförderungsgesetz, was wir zurücküberwiesen bekommen haben vom Plenum vorhin in den Ausschuss. Wir haben es vor der Ausschusssitzung aufgesetzt. Das heißt, sie wird nicht in der Ausschusssitzung aufgesetzt, sondern es ist vorher aufgesetzt worden. Damit, soweit ich das weiß, greift dieser Paragraph nicht. So kenne ich es, so steht es hier auch. Wir können das gern auch noch mal vorlegen, aber es könnten ja auch die anderen Obleute der Fraktionen gerne noch mal was dazu sagen. Wir wären jedenfalls jetzt bei diesem 2, zu dem Sie geredet haben, was der zweite Teil der Tagesordnung ist. Möchte jemand von Ihnen noch etwas zum Thema Filmförderung sagen? Also der Aufsetzung, darauf war sich verständigt worden vor der.
Es ist ja recht überwiesen worden, also aus unserer Sicht formal korrekt überwiesen worden um 13 Uhr, 13.01 Uhr im Deutschen Bundestag. Daraufhin wurde entsprechend die Aufsetzung beantragt, nicht in der Sitzung, sondern vor der Sitzung. Damit sind alle formalen Kriterien der Legitimität erfüllt.
Ich gehe jetzt mal rum, Herr Korte, und dann
ja, die Voraussetzungen für seriöse Beratung sind definitiv nicht damit erfüllt worden. Und da, dem widerspreche ich auch. Das geht so nicht. Lass mir auch nicht gefallen. Deswegen widerspreche ich dem auch. Und im Zweifel hätten wir das Ganze hier seriös beraten können. Wir hätten ja auch noch 2-3 Wochen hier mehr tagen können. Das ist ja nun mehrheitlich von Ihnen allen abgelehnt worden. Also deswegen mache ich solche Spielchen schon mal gleich gar nicht mit, um das hier gleich zu Protokoll zu geben.
Da muss ich das einfach abstimmen lassen. Also soweit ich der Auffassung bin, also weil, ach so, Herr Renner, Entschuldigung, ich habe Sie vergessen.
So, also ich zitiere, weil hat ja nicht jeder im Kopf, die Geschäftsordnung des Bundestages, Paragraph 61, Tagesordnung der Ausschüsse. Termin und Tagesordnung werden vom Vorsitzenden festgesetzt, klar. Es sei denn, dass der Ausschuss vorher darüber beschließt. Die Tagesordnung soll den Ausschussmitgliedern in der Regel 3 Tage vor der Sitzung zugeleitet werden. Gut, ist eine Sollbestimmung. Zweitens, der Ausschuss kann die Tagesordnung mit Mehrheit ändern. Erweitern kann er sie nur, wenn nicht eine Fraktion oder 1/3 der Ausschussmitglieder widerspricht. Da aber wir als Fraktion schon widersprechen in diesem Ansatz, kann dieser Tagesordnungspunkt hier nicht bearbeitet werden. So einfach.
Also ich habe mich vorher erkundigt und deshalb habe ich das eben auch noch mal so gesagt. Ich habe mir bloß noch mal angeguckt. Das trifft zu, wenn wir jetzt in der Ausschusssitzung etwas aufsetzen wollten. Da haben Sie absolut recht, Herr Renner. Da ich aber die Tagesordnung auch festsetzen kann, entweder alleine oder mit Ihrer Mehrheit und vorher festgesetzt habe, dass das auf die Tagesordnung kommt nach der Überweisung, ändern wir das nicht in der Sitzung. Das ist die reine Formalie. Ob ich das schön finde oder nicht schön finde, ist damit völlig dahingestellt. Ja? Wahrscheinlich findet das gar keiner schön, die Situation hier. Aber von der Formalie her ist es absolut korrekt. Ich habe vollstes Verständnis dafür, dass Sie das ärgert, aber von der Formalie her geht es so. Formal ist es richtig aufgesetzt und deshalb wird der Tagesordnungspunkt draufbleiben. Wie gesagt, ich habe Verständnis dafür. Es ist wirklich eine schwierige Situation, aber formal geht es so, auch wenn es sehr unangenehm ist. Und deshalb wird es dabei bleiben, dass der Tagesordnungspunkt 2 das zurücküberwiesene Filmfördergesetz ist, was vorher aufgesetzt worden ist auf die Tagesordnung. Und das kann ich, was ich ansonsten selten mache oder, glaube ich, noch nie gemacht habe oder nur, wenn die Zeit mal eng war, auch alleine machen. Und das habe ich getan. Und damit ist das jetzt so. Die ist Ihnen vorher übersandt worden vor der Sitzung. Und in der Regel 3 Tage ja. Und ich würde mir auch wünschen, es wäre möglich gewesen. Es war in dem Fall nicht möglich. Und deshalb gilt das Formale trotzdem. Ja, auch wenn es nicht schön ist, wo ich Ihnen absolut recht gebe, besser wäre ein anderes Verfahren gewesen. Da wird Ihnen jeder hier drinnen zustimmen. Aber rein formal geht es so. Es ist Ihnen vorher zugegangen. Und deshalb wird dieser Tagesordnungspunkt 2 draufbleiben. Es gibt dann noch den Tagesordnungspunkt 3. Das ist wieder mehrheitlich festgelegt worden vorher. Das habe ich nicht nur draufgesetzt. Die Desinformation und Fake News im Vorfeld der Bundestagswahl als Gesprächsthema mit der Deutschen Welle. Ich komme zurück zum Tagesordnungspunkt, wo ich aufrufen werde, alles, was ohne Debatte verabschiedet wird. Das ist, jetzt muss ich das sortieren, das ist ja alles so viel runter und wieder draufgenommen. Das wäre der 2a, ohne Aussprache, die Unterrichtung durch die Bundesregierung, Bericht der Bundesregierung über die Maßnahmen zur Förderung der Kulturarbeit gemäß § 96 des Bundesvertriebenengesetzes in den Jahren 2019 bis 2020. Das wird zur Kenntnis genommen. Hat da jemand etwas dagegen? Nein. Dann haben wir 2b, auch ohne Aussprache, die Unterrichtung der Bundesregierung, Bericht der Bundesregierung über die Maßnahmen zur Förderung der Kulturarbeit gemäß § 96 des Bundesvertriebenengesetzes in den Jahren 21 und 22. Auch Kenntnisnahme, gibt es hier Widerspruch? Nein. Dann Tagesordnungspunkt 3, ohne Aussprache, die Unterrichtung durch die Präsidentin des Deutschen Bundestages, Beschluss der Deutsch-Französisch-Parlamentarischen Versammlung vom 4. Dezember 23 über die grenzüberschreitende Nutzung von Kulturpass und Passculture für die Jugend. Kenntnisnahme wäre damit auch beschlossen. Dann haben wir den Tagesordnungspunkt 4. Unterrichtung durch die Bundesregierung, Realisierungsvorschlag für ein deutsch-polnisches Haus, wird auch zur Kenntnis genommen, ohne Widerspruch erledigt. Tagesordnungspunkt 5. Bericht gemäß § 56a Geschäftsordnung des Bundestages des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgeabschätzung, Technikfolgeabschätzung, Algorithmen in digitalen Medien und ihr Einfluss auf die Meinungsbildung, auch zur Kenntnisnahme ohne Aussprache vereinbart, zur Kenntnis genommen. Vielen Dank. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 8 ohne Aussprache, Unterrichtung durch die Bundesregierung, Bericht der Bundesregierung zur Evaluierung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes. Auch den nehmen wir zur Kenntnis ohne Gott zur Kenntnis genommen. Dann der Tagesordnungspunkt 9a, Unterrichtung durch die Bundesbeauftragte für die Opfer der SED-Diktatur beim Deutschen Bundestag, dringende Handlungsbedarfe für die Opfer der SED-Diktatur. Auch der wird zur Kenntnis genommen. Gibt es hierzu etwas? Nein, dann ist das zur Kenntnis genommen. 9b. Unterrichtung durch die Beauftragte für die Opfer der SED-Diktatur beim Deutschen Bundestag, der Jahresbericht 23, 70 Jahre DDR-Volksaufstand, an die Opfer der SED-Diktatur erinnern, die Betroffenen heute unterstützen. Auch dies zur Kenntnis genommen. Vielen Dank. 9c. Unterrichtung durch die Beauftragte für die Opfer der SED-Diktatur beim Deutschen Bundestag, gesetzgeberischer Handlungsbedarf zur Verbesserung der Anerkennung verfolgungsbedingter Gesundheitsschäden von Opfern politischer Verfolgung in der DDR. Auch das ohne Debatte zur Kenntnisnahme. Damit zur Kenntnis genommen. Vielen Dank. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 20, vereinbart ohne Debatte. Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Fortentwicklung des Steuerrechts und zur Anpassung des Einkommensteuertarifes. Da müssen wir abstimmen. Den können wir nicht nur zur Kenntnis nehmen. Das ist ein Gesetz. Wer dem die Zustimmung gibt, aber ohne Aussprache beschlossen, den bitte ich um das Handzeichen. Zustimmung bei FDP, SPD, Bündnis 90, die Grünen, CDU. Dankeschön. Gegenstimmen bei der Gruppe Die Linke und AfD mit Mehrheit angenommen. Vielen Dank. So, dann sind abgesetzt 6, 7 und 27. Dann sind wegen der Rückführung der Votenabforderungen abgesetzt die Tagesordnungspunkte 10 bis 19, 21 bis 26 und 28. So viel. Und 28. Damit haben wir den Tagesordnungspunkt Römisch 1 abgearbeitet und kommen, also den Bereich Römisch 1, kommen zum Tagesordnungspunkt 29 zur Aussprache. Wir haben zurücküberwiesen bekommen den Gesetzentwurf eines Gesetzes über Maßnahmen zur Förderung des deutschen Films vom Bundestag heute. Ich habe die Fraktionen vor Beginn der Ausschusssitzung über die Änderung der Tagesordnung informiert. Ich schlage vor, dass es zunächst ein Eingangsstatement seitens BKM geht, vertreten durch Dr. Görgen. Herzlich willkommen hier. Und danach eine große Fraktionsrunde mit 3 Minuten und 1,5 Minuten als Beratungsformat. Ist das mehrheitlich so okay? Gut. Dann gebe ich Herrn Dr. Görgen das Wort zum Eingangsstatement.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, ich mache es sehr kurz. Ich danke für mehr als 2 Jahre gemeinsamer Arbeit, für Willen zum Kompromiss, auch da, wo er schwierig ist, und für die gemeinsamen Anstrengungen, dass wir der deutschen Filmwirtschaft und der Kreativität dieses Landes mit ihren Änderungen und mit dem FFG insgesamt versuchen, noch etwas Gutes zu tun.
Das war kurz. Zum Ende hier auch noch die Zeit nicht ausnutzen. Das ist ja wirklich mal was Neues bei so einem Thema. Vielen Dank, Herr Görgen. Dann kommen wir in die Beratungsrunde. Es liegt Ihnen auch vor, das würde ich bitte auch bitten, dann mit einzubeziehen, einen Änderungsantrag der Fraktion SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP. Und das wird sicherlich mit einfließen jetzt in das Beratungsgespräch. Ich rufe als erstes auf die CDU-CSU-Fraktion und Herr Wanderwitz, bitteschön.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, ich werde auch die Redezeit nicht ganz brauchen. Soweit es möglich war, den Änderungsantrag zumindest kursorisch zu prüfen, stelle ich fest, dass die Änderungen sehr überschaubar sind. Allerdings ein Thema betreffen, was meinem Eindruck nach eigentlich der Koalition und der Staatsministerin immer ein wichtiges Thema gewesen ist beim FFG. Insofern ist es schon eigentümlich, dass nun gerade dieser Punkt, nämlich der des Diversitätsbeirates, so mir nichts, dir nichts auf der Zielgeraden fällt. Wir hatten uns gerade damit angefreundet als Union. Das hatte ich ja auch beim letzten Mal gesagt. Spaß beiseite. Ich will das nicht ins Lächerliche ziehen. Das ist kein unwichtiges Thema. Und dass es nun gerade an dieser Stelle dann noch zu Änderungen kommt, ist zumindest ein Punkt, der vielleicht den einen oder anderen interessierten Beobachter in den nächsten Tagen dann noch zum Hinterfragen bringt. Ansonsten hat sich nichts geändert im Verhältnis zur letzten Ausschussbefassung, außer dass wir nun sicher wissen, dass ja nur noch eine Säule der großen Filmförderreform überhaupt eine Umsetzungschance hat, ob der vorgezogenen Bundestagswahl. Wir haben ja damals gesagt, wir sind nicht der Meinung, dass es gut ist, einzeln umzusetzen, sondern dass wir ein Paket hätten uns gewünscht, hatten ja seinerzeit damals auch einen Geschäftsordnungsantrag gestellt, nochmal zu schieben. Und insofern bleibt es für uns dabei, dass wir dieses singuläre Umsetzen nur des FFGs nicht mitmachen können. Und das Thema Filmförderung bleibt dann also auch weiterhin Thema für die deutsche Politik, weil insbesondere im Bereich Kino, wo wir ja sozusagen die größten Kritikpunkte am FFG singulär hatten, ja in dem Änderungsbereich sich höchstens noch mittelbar was tut durch die Verbesserung der Medialeistung, die im Bereich Verleih vielleicht noch mal zur Verbesserung führen können. So, jetzt habe ich zumindest 49 Sekunden eingesprochen.
Mein Gott, wenn Sie doch ansonsten immer alle so schnell gewesen wären in den vorherigen Sitzungen. Vielen Dank. Für die SPD Frau Müntefering, bitte.
Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, die Fraktion der ehemaligen Ampelkoalition haben Änderungsanträge zum FFG vereinbart. Es geht darum, einige Streichungen vorzunehmen und bei den Medialeistungen auch eine Veränderung herbeizuführen von 12,5 auf 15% dieselbigen zu setzen. Meine persönliche Bemerkung dazu, ich habe eine klare Präferenz für auch eine ursprünglich geeinte Fassung inklusive der letzten Änderung, aber nach dem Bruch der Ampelkoalition war hier leider keine Einigung mehr zu erzielen. So wurden und werden diese Änderungen jetzt nötig. Ich verweise an dieser Stelle jedoch auch auf das Ergebnis, das als Anfang einer großen Reform morgen im Deutschen Bundestag im Plenum in der zweiten, dritten Lesung beschlossen werden kann. Und da haben wir dann auch Gelegenheit, uns auch inhaltlich noch einmal auszutauschen. Das ist ein ungewöhnlicher Vorgang und doch in Teilen des Ergebnisses auch ein wichtiger Fortschritt. Und dafür bedanke ich mich ebenfalls. Es stimmt, es gibt auch nach diesen Beschlüssen noch einiges zu tun. Die SPD-Fraktion macht sich an die Arbeit, ist bei der Arbeit und wird das auch zukünftig sein. Herzlichen Dank.
Vielen Dank für die FDP-Fraktion. Frau Glückowski-Merten, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich werde mich auch kurz fassen an der Stelle. Ich stimme Herrn Görgen zu und bin auch sehr froh darüber. Wir sind sehr froh darüber, zu dem Willen, zum Kompromiss und dem, was jetzt vorgelegt wurde, und dass wir tatsächlich jetzt zum Ende des Jahres nach so viel Zeit dann es doch geschafft haben, dem Film und der Kreativität was Gutes zu tun. Da bin ich ganz bei Andreas Görgen. Ansonsten haben wir jetzt mit dem FFG etwas vorgelegt, was weniger Bürokratie bedeutet, was Entlastung bedeutet, was mehr Freiräume für die Branche schafft. Das kann nur Gutes bedeuten, weil es tatsächlich dann dazu führt, dass der Branche und der Kreativität freien Raum gelassen wird, mehr Raum gelassen wird, mehr Eigenständigkeit für die Branche. Das befürworten wir sehr und deswegen sind wir sehr froh über diesen Kompromiss. Und ich habe zwei Minuten 15 übrig.
Vielen Dank für die AfD. Herr Renner, bitte.
Ja. Also ich werde mich nicht beteiligen an dieser Veräppelung der Abgeordneten, wenn man Dreiviertelstunde vorher Änderungsanträge und Änderungen von Vorhaben reinbekommt, die man dann anschließend ganz lapidar, ohne große Debatte, ohne Reflexion, dann einfach Ja oder Nein sagen soll, da machen wir einfach nicht mit. Dankeschön.
Vielen Dank für die Gruppe Die Linke. Herr Korte, bitte.
Ich mache es noch kürzer, ich beteilige mich auch an sowas nicht.
Vielen Dank für Bündnis 90 Die Grünen. Herr Sacher, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich finde es ein bisschen der Ernst der Sache nicht gemäß, sowas zu sagen, ich veräppeln und ich mache bei sowas nicht mit. Ich kann das verstehen, dass es ungewöhnlich ist. Es ist, das würde mich bei Ihnen nicht überraschen, dass die schlimme
Jetzt
Ausdrücke
verwenden. Jetzt gut, Herr Sacher ist dran.
Wir sehen es einfach als unsere Aufgabe, zu einem Kompromiss gekommen zu sein. und haben das große Problem, wirklich sehr, sehr, sehr kompromissbereit gewesen zu sein. Wir finden die Streichung des Diversitätsbeirats ein Schlag ins Gesicht eines großen Teils unserer deutschen Bevölkerung, zumindest wenn sie Filme machen wollen. Das finden wir nicht in Ordnung. Es ging aber um eine größere Sache. Und deswegen finde ich auch diese Wortwahl nicht, nicht entsprechend. Es geht um eine größere Sache, nämlich die deutsche Filmwirtschaft. Es ging um die deutsche Filmwirtschaft. Und wir haben versucht, wie ich sagen würde, in demokratischer Verantwortungsbewusstsein das zu retten, was zu retten ist. Und es ist der erste Schritt. Auch das ist, hat Marco Wanderwitz zu Recht gesagt. Es geht jetzt weiter. Es wird weitergehen. In der nächsten Regierung, vielleicht sogar noch am Anfang nächsten Jahres, mit dem Steueranreizmodell. Und es geht darum, deutsche Filmwirtschaft in Deutschland zu halten. Und diese Änderung des Novellierung des Filmfördergesetzes ist notwendig. Und was ich einfach auch mal noch finde, die FFA, die Filmförderanstalt, hat sich darauf schon vorbereitet. Und hätten wir es jetzt leichtfertig ganz fallen lassen, wäre das wirklich fatal gewesen, auch für die FFA, nicht nur für den Film, für die Filmförderung in Deutschland, sondern auch für die Anstalt, die das jetzt maßgeblich übernehmen wird. Es ist neu aufgestellt worden, die Filmförderung wird neu aufgestellt worden. Wir finden es nicht in Ordnung, gesellschaftliche Realitäten in diesem neuen Filmfördergesetz nicht entsprechend abzubilden. Aber das ist der Preis, den wir zahlen müssen. Und deswegen tragen wir das mit als Kompromiss. Und hoffen, dass wir das gut auf den Weg bekommen werden. Danke.
Vielen Dank. Dann kommen wir schon zu den Abstimmungen. Es liegt der Änderungsantrag der Fraktionen SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP auf Ausschussdrucksache 2022-183 vor. Wer dem die Zustimmung gibt, bitte ich um das Handzeichen. Zustimmung bei FDP, SPD, Bündnis 90, die Grünen. Dankeschön. Gegenstimmen? Bei CDU-CSU-Fraktion, AfD und der Gruppe Die Linke. Damit mehrheitlich angenommen. Und dann kann ich jetzt den Gesetzentwurf auf Drucksache 2012-660 in geänderter Fassung zur Abstimmung stellen. Wer der geänderten Fassung die Zustimmung gibt, bitte ich um das Handzeichen. Zustimmung bei der FDP, bei der SPD, bei Bündnis 90 Die Grünen. Gegenstimmen bei CDU-CSU-Fraktion, AfD und der Gruppe Die Linke, damit auch mehrheitlich angenommen. Damit sind wir am Ende des Tagesordnungspunktes. Vielen Dank und kommen zum ursprünglichen Tagesordnungspunkt 1. Frau Massing, ja, okay. Desinformation und Fake News im Vorfeld der Bundestagswahl. Wir haben als Gast geladen Herrn Limburg, Intendant der Deutschen Welle, und er wird begleitet von Frau Massing, der Verwaltungsdirektorin. Herzlich willkommen bei uns. Sie sind ja alte Bekannte im Ausschuss beide. Herzlich willkommen. Ich glaube, das Thema ist gut, dass wir das noch mal aufrufen. Und wir haben ja doch viele Hinweise dafür, dass es große Einflussversuche auch auf die kommende Bundestagswahl geben wird. Die Deutsche Welle ist, glaube ich, jemand, die sowohl im Inland, aber auch im Ausland große Fachkenntnis zu dem Thema hat. Deshalb freut es uns, dass wir mit Ihnen dazu ins Gespräch kommen dürfen. Wir haben vereinbart ein Eingangsstatement, das haben wir tatsächlich mehrheitlich vereinbart, noch 10 Minuten, Herr Limburg, dann 2 große Fraktionsrunden, a 3 Minuten und 1,5 Minuten und dann nochmal die Antwortrunde, also immer dazwischen die Antwortrunden von Ihnen. Wir haben ausreichend Zeit und Herr Limburg, Sie haben das Wort.
Ja, Frau Vorsitzende, vielen Dank für die Einladung, auch meine Damen und Herren Abgeordnete, dass wir wieder dabei sein können. Wir sind natürlich jetzt nicht die, sozusagen die Agentur gegen Fake News oder Desinformation, sondern wir erleben das, was sich weltweit abspielt, und versuchen mit unseren Mitteln dem zu begegnen. Und das sind hauptsächlich die Mittel von faktenbasiertem Journalismus und eben einem wachen Auge für die Dinge, sie so zu erzählen, wie sie sind. Ich glaube, wir haben mittlerweile 5,2 Milliarden Menschen weltweit, die sich in sozialen Medien betätigen. Und daher ist natürlich dieses Thema Desinformation über soziale Medien ein großes, ein globales, nicht nur ein deutsches. Und Es gibt zahlreiche Beispiele, was passiert, ältere, jüngere, aktuelle. Ein Beispiel aus Indien, aus der letzten Wahl. Da hat ein berühmter Politiker zur Wahl seines Sohnes aufgerufen in einem Video. Der Sohn hat kandidiert als Mitglied einer tamilischen nationalistischen Partei. Und das ist ja alles soweit gut und schön. Das Problem war nur, dass der berühmte Politiker 2018 bereits verstorben war. Und der Sohn ein KI-gesteuertes Video hat anfertigen lassen, damit eben sein Vater die Popularität seines Vaters ausnutzend ihn nochmal sozusagen endorst. Kann man jetzt komisch finden, kann man geschmacklos finden, kann man wie auch immer finden, aber es zeigt eben, die Spannbreite ist weit und die Spannbreite dessen, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist, muss halt immer wieder neu diskutiert werden. Die Frage ist, ob das jetzt eine bewusste Wählertäuschung war oder eine Geschmacklosigkeit, mag dahingestellt sein. Andere Versuche, glaube ich, sind weitaus deutlicher. Und das, was wir in Rumänien gesehen haben, sollte uns allen zu denken geben. Dass es möglich ist, mit der Hilfe von 25.000 TikTok-Accounts eine Wahl derartig zu beeinflussen, sollte uns wirklich ins Nachdenken bringen. Ich kann es nur noch mal sagen, weil das ja etwas ist, wo eine Plattform offenbar dazu benutzt wird und die nicht in irgendeiner Weise dafür Sorge trägt oder tragen will, dass solche Möglichkeiten eben nicht gegeben sind und dass wir sozusagen unsere Demokratie in die Hände von Plattformen geben, mit dubiosen Eigentümern, wo wir überhaupt nicht wissen, welche Interessen dahinter sind oder wir es ganz genau wissen, welche Interessen dahinter sind, je nachdem. Ich glaube, da müssen wir doch erheblich aufpassen, dass wir da nicht in eine Schieflage reinkommen. Und Ähnliches ist ja in der Republik Moldau passiert. Da war es dann noch möglich, nach der Stichwahl auch Aufklärungsarbeit zu leisten. Ich denke, das hat die Deutsche Welle dort eben auch in hohem Maße getan. Wir haben auch unsere Aufgabe darin gesehen, eben über die Techniken zu berichten, über die Vorkommnisse, die dort geschehen sind. Und ich glaube, das ist das, was wir leisten können. Wir sind jetzt nicht in irgendeiner Form, wie gesagt, irgendeine staatliche Agentur gegen Fake News. Und wir sind auch kein Wahrheitsministerium, aber ich glaube, man kann eben Aufklärung leisten. Aber das allein wird nicht helfen. Also das muss uns klar sein. Wir müssen auch darüber diskutieren, inwieweit die Plattformen stärker in die Pflicht genommen werden. Es gibt ja in Europa den DSA und es gibt ja auch jetzt schon Verfahren gegen TikTok. Aber ich habe manchmal den Eindruck, dass wir da sehr zögerlich sind, sehr zurückhaltend sind und ich sag mal, wenn es um den Schutz etwas geht, was uns sehr wichtig ist, sollten wir in der Tat im demokratischen Rahmen sehr vorsichtig sein. Und ich rede nicht, dass wir Medienangebote verbieten, aber wir müssen auf jeden Fall sehen, dass diese Plattformen mindestens genauso reguliert werden wie Medienangebote, die es hier in Deutschland gibt und die einer starken Regulierung unterliegen. Das dürfen wir ja auch nicht vergessen. Und Plattformen sind eben sehr schwach reguliert. Und dann darf man sich am Ende des Tages auch nicht wundern, dass solche Sachen möglich sind. Ich möchte einen Aspekt noch benennen, der uns sehr wichtig ist bei der Deutschen Welle. Und das ist die Frage, wie wir in so einem Klima auch die Freiheit des Internets garantieren können. Das ist ein Spagat. Wenn Sie auf der einen Seite sagen, wir müssen die Plattformen besser regulieren. Auf der anderen Seite, wir aber wollen, dass Informationen fließen können. Wir haben das Problem, dass zunehmend eben Autokratien und Diktaturen, Beispiel Russland, unsere Angebote blockieren. Wir müssen dagegen Technik anwenden. Und ich glaube, es ist wichtig, dass Europa sich dessen auch bewusst wird, wenn wir unsere Narrative, unsere Informationen und Fakten und Ansichten nicht mehr in weite Teile der Welt bringen können, wird die Auseinandersetzung noch schwieriger werden mit Feinden der Demokratie. Und daher plädiere ich dafür, dass wir in Zukunft dem Beispiel folgen der Amerikaner. Sie haben einen Open Technology Fund, der bei USAGM angesiedelt ist und vom Außenministerium finanziert wird, von 40 Millionen US-Dollar. Dort werden Projekte gefördert, eben zur Zensurumgehung, zur Blockadeumgehung. Und dort wird geforscht und werden eben auch Exilmedien in die Lage versetzt, technische Möglichkeiten anzuwenden, um diese Blockaden zu umgehen. Das sollte uns ein großes Anliegen sein, denn wir sehen ja, dass die sogenannten Informationen oder Desinformationskampagnen Russlands, zum Teil auch Chinas, hier eigentlich völlig frei empfangbar sind. Wenn wir nicht mehr dort vorkommen, wird es insgesamt schwieriger. Wenn ich auf die Bundestagswahl blicke, dann würde ich sagen, dass wir noch mehr Fakten versuchen zu checken. Und ansonsten, wie gesagt, mit faktenbasiertem Journalismus arbeiten werden. Ich würde ganz gerne das Eingangsstatement ein bisschen aufteilen, wenn Sie gestatten, und meiner Kollegin Frau Massing noch die Gelegenheit geben, noch ein paar Worte eben auch zu sagen, was in diesem Zusammenhang für uns wichtig ist.
Vielen Dank auch für die Einladung. Ich würde gerne noch ein paar Dinge eben ergänzen. Was haben wir in den letzten Jahren gemacht, damit wir mit den Angeboten auch gegen Desinformation stärker wirken können? Wir haben investiert in Programmen, in Unternehmenskultur und auch in Technik. Investiert im Programm bedeutet, wir haben erstmal ein Investigativressort geschaffen, was wir vorher nicht hatten. Wir haben ein Fact-Checking-Team geschaffen, die wir sehr stark auch miteinander vernetzt arbeiten können. Wir haben Regionalsprachen vor allen Dingen sehr stark gestärkt, auch dank der Unterstützung sowohl der Bundesregierung als auch des Bundestags, denn wir haben Russisch-Ukrainisch extrem gestärkt, dass dort mehr Expertinnen und Experten arbeiten können nach dem Einfall von Russland in die Ukraine. Wir haben aber auch Sprachen gestärkt in Osteuropa, Südosteuropa. Wir haben Polnisch, Rumänisch aus gutem Grund, wie wir jetzt gesehen haben, und Ungarisch gestärkt, weil das alles Zielregionen sind, wo russische Desinformation sehr gerne hinragt. Wir haben auch dafür gesorgt, dass einfach die verschiedenen Sprachen, weil viele Dinge eben verschiedene Player miteinander, gegeneinander im Werk sind, dass die Sprachen sich stärker verzahnen. Wir haben als nach dem Überfall der Hamas auf Israel und dem danach anschließenden Krieg das Büro in Jerusalem deutlich ausgebaut, um dort eben von vor Ort ein Gegengewicht auch darzustellen zu können für eine polarisierte Berichterstattung. Das alles führt natürlich auch dazu, das ist der Teil Unternehmenskultur, dass wir sehr stark daran gearbeitet haben, wie wir miteinander arbeiten wollen, da in Digital Leadership stärker gegangen sind, auch sehr stark die Resilienzangebote für unsere Kolleginnen und Kollegen ausgebaut haben, Umgang mit belastenden Bildern, weil viele in einer besonderen Drucksituation sind, dass wir auch die Kolleginnen in den Krisengebieten unterstützen mit Angeboten vor Ort, aber auch digital. Und der Bereich Technik, auch Trauma-Interventionspläne haben wir eingeführt. Der Bereich Technik, wir haben ein Verifizierungstool entworfen, Schuli Media, wo man Bild, Ton, Videos überprüfen kann. Das nutzen nicht nur wir, sondern auch Reuters haben das übernommen und ZDF sind Kunden davon und genauso Organisationen wie Amnesty International. Insofern haben wir versucht, gezielt das stark auszubauen, unsere Kompetenzen und Vernetzungen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Dann gehen wir in die erste Runde. Für die SPD hat das Wort Herr Lind.
Ich fange an, mein Kollege Daniel Schneider setzt dann fort und wir teilen uns das über die beiden Runden auf. Erstmal ein Dankeschön an die Deutsche Welle, so als eine der Bastionen der Verteidigung von Qualitätsjournalismus unter robusten Arbeitsbedingungen und sehr schweren Arbeitsbedingungen, maximal schweren, leicht geht überall, Deutsche Welle sucht sich schwer aus, muss man es beschreiben. Daher an dieser Stelle erstmal ein Dankeschön und Respektbekundung vor dieser Mut, global zu arbeiten und sich damit natürlich nicht nur die ganze Gefährdung von Desinformation und Bedrohung, sondern auch all die globalen Konflikte anzuziehen, die ja die Deutsche Welle hautnah erlebt hat. Also wir wissen ja, wir haben es ja selbst auch in diesem Gremium erlebt, das ist unvermeidlich und sagen Sie, Sie stellen sich auch dem, daher auch allen Mitarbeitenden, die an der journalistischen Front sind, hier nochmal unsere Anerkennung. Ich will auch betonen, dass neben der ganzen Frage der Desinformation wir ja auch zur Kenntnis genommen haben, wie etwa ein Journalist der Deutschen Welle hier physisch angegangen wurde auf Deutschland, was unerträglich ist und ein massiver Angriff auf die Meinungsfreiheit und auch wir hier auch nochmal die Gelegenheit nutzen wollen, unsere Solidarität auszudrücken. Ausgehend davon wäre mein Punkt 1 nochmal eine Einschätzung Ihrerseits, inwieweit Sie Regulatorik befürworten, also eher gesetzgeberische Maßnahmen, auf welcher Ebene oder Selbstverpflichtungen, in welchem Kontext da, also oder auch Stärkung, eventuell auch Förderung, also Förderung statt Regulatorik im Sinne von Begrenzung. Der zweite Punkt ist, wie weit hat die Deutsche Welle vielleicht auch Möglichkeiten, durch ihre Kenntnisse der ganzen Kontexte, die ja auch nach Deutschland hineinwirken, auch Aufklärung zu leisten in Bezug auf strategische Desinformationskampagnen. So ist es etwa ja erkenntlich, dass russische Akteure je nach Land, Adressatenland und Adressatengruppe Themen unterschiedlich ausspielen und ansprechen. Gerade die Deutsche Welle hat ja da eine besondere Kompetenz, indem sie sich um die Kontexte kümmert. Und bevor ich weiterleite, dritter Punkt, könnten Sie auch mal praktische Einblicke gewähren in den Arbeitsprozess der Entlarvung und Kenntlichmachung von Desinformation, ganz praktisch.
Ja, moin. Ich ergänze auch nochmal im Hinblick auf die Regulierung von Plattformen. Sie sagten ja, wir müssen aktiver werden. Das sehen wir ganz genauso. Die Plattformen sind zu regulieren. Haben Sie vielleicht auch nochmal ein paar konkrete Vorschläge, Beispiele? Können das noch ein bisschen erläutern? Und jetzt 30 Sekunden brauchst du ja auch noch für die Finanzen. Achso, ja, wir haben eine zweite Runde. Ach ja, nee, dann machen wir in der zweiten Runde weiter. Ja.
Wolltest du nicht weitermachen? Ja, sicher, aber. Ja, gut, machen wir. Entschuldigung, ich dachte, er macht noch weiter. Entschuldigung, mein Fehler. Hab nicht aufgepasst. Passiert mir auch. Entschuldigung, gut, dann für die CDU-CSU-Fraktion, bitte. Frau Schenderlein.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Wir machen jetzt mal weiter. Ja. Zunächst erstmal auch von unserer Seite ein herzliches Dankeschön für die Debatte und auch ein großes Lob an die Deutsche Welle für ihren Einsatz im Kampf gegen Desinformationen. Ganz wichtig, da mit ihren Informationen und Erfahrungen uns daher heute auch vielleicht noch diesen einen oder anderen Hinweis zu geben. Vielen Dank auch für die Hinweise zum Thema Ukraine. Desinformationen sind ja nun auch kein Phänomen der letzten wenigen Jahre, sondern es historisch ist das ja etwas, reicht das ja weit in die Vergangenheit zurück. Ich meine, wir kennen die Propagandamaschine aus dem Nationalsozialismus, die kommunistische Propaganda aus Sowjetunion und China. Aber auch hier in den letzten 10 Jahren, sage ich mal, hat es ja noch mal deutlich verschoben. Auch noch mal, es ist deutlich stärker geworden, was wir in Europa sehen. Und Sie haben KI angesprochen, das Thema wird es ja auch noch mal verstärken. Nun ist die Deutsche Welle nicht primär für die Bundestagswahlen zuständig, aber ihre Erfahrung im Umgang durch das Ausland kann natürlich schon auch helfen. Daher meine Fragen, welche Erfahrungen aus dem Kampf gegen Desinformationen können Sie für die deutsche Politik, also aber auch für die deutschen Medienschaffenden geben? Wie hat sich vielleicht auch noch mal die Situation der Desinformation gerade in den letzten 5 Jahren entwickelt? Sie haben ja schon ein bisschen angesprochen, ein paar Beispiele, aber das fände ich gut, das nochmal zu vertiefen. Und dann sehen wir ja auch mal so, dass es ja verschiedene Strategien gibt. Zum Beispiel, wenn wir über Desinformationen aus dem Ausland reden, zum Beispiel China versucht ja eher ein positives China-Bild bei uns zu generieren. Während Russland ja, also als wir hier angefangen haben, dieses Jahr gab es ja noch das RT, nun findet das ja quasi auf Social-Media-Plattformen statt. Also es sind verschiedene, wie sehen Sie das? Also wie schätzen Sie das ein, analysieren Sie das? Dann haben Sie ja sicher auch Erfahrungen aus dem Europawahlkampf sammeln können. Wie ist auch hier vielleicht der Einfluss Russlands gewesen? Was haben Sie da genau sehen können? Kann man da auch schon ein paar Punkte im Hinblick auf die Bundestagswahl ableiten? Und noch zum Thema, Sie haben ja Georgescu und auch Georgien mit Kavelashvili angesprochen. Auch da die Frage, gibt es da verschiedene Narrative, verschiedene Ausspielwege, kann man das ein bisschen analysieren und vielleicht auch so kategorisieren in diesem Hinblick? Und eine letzte Frage auch noch mal zum Thema Media, also Plattform oder auch klassisch TV-Duelle oder Ähnliches oder auch andere Talkshows. Auch da haben wir es ja zur Europawahl gesehen, dass sich da beispielsweise BSW auch eingeklagt hat, um dort mit aufgegriffen zu werden. Bedeutet das, dass wir zunehmend also hier eine juristische Debatte bekommen, dass das juristisch reguliert wird? Und wie bewerten Sie das im Hinblick auf die Pressefreiheit?
Vielen Dank. Für Bündnis 90 Die Grünen.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Frau Massinger-Limburg, auch Ihrem gesamten Team. Es ist zwar schon zweimal gesagt worden, aber es schadet auch kein drittes Mal. Herzlichen Dank für Ihre Arbeit. Gerade in diesen Zeiten ist diese Arbeit von enormer Bedeutung. Ich denke, nach dem Superwahljahr 24, das jetzt zu Ende geht, auch mit der Wahl von Donald Trump in den USA, im Januar dann die Macht übernehmen wird im Weißen Haus, steht jetzt die Bundestagswahl an. Es gibt verstärkt Warnungen von Sicherheitsbehörden, dass auch bei uns natürlich gezielt Desinformationskampagnen im Umlauf sind, von anderen Staaten finanziert und orchestriert. Ganz konkretes Beispiel aus diesem Jahr. Der NDR hat im September darüber berichtet, dass im Kommunalwahlkampf in Brandenburg zahlreiche Fake-Accounts demokratiegefährdende AfD-nahe Positionen durch Retweets und Likes propagandamaschinenhaft unterstützt hat. Hier geht es um 2500 Accounts, die künstlich Reichweite generiert haben und damit mehr Menschen aus Fleisch und Blut mit Verhetzung und Falschbehauptung erreichen konnten. Die Analysten vermuten, dass die Spuren auch Russland führt, wo Trollfabriken ähnliche Kampagnen umsetzen. Sie haben das Beispiel Rumänien ist gebracht worden. Sind alles Länder, in denen die Deutsche Welle eine klare Stimme gegen Falschinformationen in der jeweiligen Landessprache liefert und arbeitet mit unabhängigen lokalen Journalistinnen vor Ort, trotz aller Repressalien und Gewalt. Dort, wo repressive Organe erstarken, hält die Deutsche Welle dagegen und baut ihre Arbeit aus. Dafür von uns ganz herzlichen Dank und auch unsere Anerkennung. Kritische Berichterstattung wird zunehmend nicht nur durch Gewalt, sondern eben mittels technischer Sperren verhindert. Länder wie Russland haben teilweise eine harte Front aufgebaut, wodurch die dortige Bevölkerung ideologisch gefärbten Inhalten ausgeliefert ist. Das sät Hass und verstärkt Kriegspropaganda. Politisch motivierte Desinformation verwischt die Grenze zwischen Fakten und Meinungen, greift das Vertrauen in unabhängige Nachrichtenmedien an und gefährdet die Stabilität der demokratischen Grundordnung. Meine Fragen, Herr Limburg, in welcher Region halten Sie in Zukunft einen Ausbau der Berichterstattung der Deutschen Welle für notwendig? Welche Anpassungen braucht es Ihrer Einschätzung nach im Deutsche Welle-Gesetz, um vor Ort besser Ihre Arbeit nachgehen zu können? In Ihrer Aufgabenplanung für das Jahr 24 heißt es, dass die Deutsche Welle Tools wie VPN und Psifon einsetzt, um technische Sperren in Ländern wie Russland und Myanmar zu umgehen. Ist das weiterhin eine erfolgreiche Strategie? Gibt es da neue Entwicklungen? Und in Ihrer Aufgabenplanung steht auch, dass der russischsprachige YouTube-Kanal der Deutschen Welle im Jahr 23 durchschnittlich 33 Millionen Videoaufrufe pro Monat verzeichnete. Ist es angesichts der seit diesem Sommer verstärkten russischen Sabotage gegen YouTube weiterhin möglich, über diesen Kanal die Bevölkerung zu erreichen? Welche Ansätze verfolgen Sie hier? Vielen Dank.
Vielen Dank für die FDP, Frau Klukowski-Merz.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Erstmal Glückwunsch, lieber Erhard. Du hattest gerade eine Punktlandung, was die Zeit angeht. Das ist ja auch mal. Nein, Scherz beiseite. Lieber Herr Limburg, liebe Frau Massing, vielen Dank für Ihr Eingangsstatement. Und Sie werden sich nicht wundern darüber, dass ich mich natürlich mit einreihe in den Dank an die Deutsche Welle für die Arbeit, die Sie leisten unter tatsächlich sehr, sehr erschwerten Bedingungen, die auch die Journalisten und Journalisten jeden Tag erfahren müssen. Herr Limburg, Sie haben ist schon angesprochen, und wir alle haben es wahrgenommen, die Wahlen in Rumänien, in Moldau, in Georgien, was das auch ausgelöst hat, wie sich gezeigt hat, wie dort auch Meinung stattgefunden hat, Manipulation stattgefunden hat, eben durch das Thema Desinformationskampagnen und welchen Einfluss es dort gab. Dabei sind ja gerade freie Wahlen Freie Wahlen, das Herzstück und Kernstück unserer Demokratie, freie Wahlen, freie Meinungsäußerung und die freien Medien. Und das ist ein Spagat, den haben Sie auch angesprochen. Und deswegen ist es auch unsere Verpflichtung, da genaues Augenmerk drauf zu haben und da auch besonders sensibel zu sein. Allerdings sind wir eben in diesen Voraussetzungen und mit diesen Problematiken und Herausforderungen, die da sind, durch Fake News, Desinformationskampagnen, Propaganda, all das wurde schon angesprochen, eben besonders konfrontiert. Und auch gerade in unserem politischen System müssen wir aufpassen, dass diese Freiheiten, die wir so schützen und schätzen, nicht untergraben werden. Da ist die Frage danach, wie der richtige Umgang eben mit dem Vorhaben dieser Bedrohung ist, wie wir uns selber resilienter machen können, Stichwort Medienkompetenz. Da würde es mich freuen, wenn Sie da vielleicht auch noch mal in Ihren Antwortstatements darauf eingehen können, wie Sie uns, was Sie uns auch mit an die Hand geben würden zum Thema Medienkompetenz, wie wir da auch stärker mit hineingehen können. Und dann noch ein anderes Thema, das Bundesamt für Verfassungsschutz, also unsere Verfassungsschützer warnen besonders vor Einflussversuchen aus Russland. Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine habe Russland das wohl größte und naheliegendste Interesse, die Wahl im eigenen Sinne zu beeinflussen, heißt es. Jeden Tag fallen Bomben auf die Ukraine und jeden Tag gibt es eben den hybriden Krieg, der aus Russland gesteuert wird und eben dort auch gezielt Fake News und Cyberangriffe, Desinformationskampagnen gestreut werden. Aber durch Ihre Arbeit für die Deutsche Welle haben Sie umfangreiche Erfahrungen im Umgang mit russischer Propaganda, Fake News und Desinformationskampagnen sammeln müssen, muss man ja sagen. Insbesondere eben seit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine unter erschwerten Bedingungen. Deswegen würde ich mich da gerne anschließen, was die Kolleginnen und Kollegen auch schon wissen wollten, ob Sie uns dort an der Stelle auch noch mal Empfehlungen an die Hand geben können im Umgang mit Russlands Vorgehen, damit die anstehenden Wahlen des Bundestages so gut es geht vor russischem Einfluss geschützt werden können. Und das Zweite mache ich in der nächsten Runde.
Vielen Dank für die AfD. Wer? Herr Renner, bitte.
Ja, danke schön. Wir haben heute das Thema Desinformation, Fake News im Vorfeld der Bundestagswahl. Man kann sich da durchaus fragen, was soll das? Erst recht, wenn der einzig geladene Gast der Intendant der Deutschen Welle ist, denn Herr Limburg ist ja auch ein Fachmann für Desinformation und Fake News. Wenn ja, sei folgende Frage erlaubt. Wo hört das legitime Werben für eigene Positionen auf? Und wo fängt Desinformation an? Ist eine rein rhetorische Frage. In der EU wurden die Sender Russia Today und Sputnik verboten. Russland hat daraufhin der Deutschen Welle ein Sendeverbot erteilt. Hier auf der einen Seite der Vorwurf der Desinformation, dort der Vorwurf, es handelt sich um ausländische Agenten. Wer hat denn nun recht? Selbstverständlich immer die Guten, die selbsternannten unsere Demokratie-Demokraten, mit unbeschrittener moralischer Höherwertigkeit, also beispielsweise die Grünen, die schon nach der Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen russische Desinformationen zugunsten der AfD vermuteten. Der reine Wahnsinn. Aber immerhin leichter, als die vom Wähler abgeurteilte Inkompetenz einzugestehen. Da kann man doch lieber über Desinformation sprechen. Nach dem Grundgesetz findet eine Zensur nicht statt. Es sei denn, es handelt sich entweder um russische oder politisch nicht linke Sichtweisen und Meinungen. Russische oder auch nicht linke politische Meinungen heißen grundsätzlich Desinformation. Das ist die Lesart der linksgrünen Resterampe. 2022 wurde sogar der Deutschen Welle von ukrainischer Seite der Vorwurf gemacht, russische Narrative zu verbreiten. Das zeigt doch ganz deutlich, der Vorwurf Desinformation lässt sich gegen alles und jeden konstruieren, gegen jede andere Meinung und jede andere Sichtweise. Es ist nichts anderes als ein Spiel mit gezinkten Karten, und zwar ein höchst gefährliches Spiel. Und genau das spaltet die Gesellschaft und legt die Axt an die demokratischen Prinzipien, das sogenannte Paradoxon der Demokratie. Meine Frage. Wie auch jüngst an die Bundesregierung habe ich eine Frage gestellt. Können Sie mir bewiesene Beispiele für orchestriert geplante Desinformationskampagnen nennen? Wer steckt dahinter? Konkret. Welcher Zweck wird verfolgt? Welcher Schaden wird konkret angerichtet? Wissen Sie, von der Bundesregierung habe ich konkret genau null Antworten auf meine politische Anfrage als Abgeordnete bekommen. Dankeschön.
Für die Linke, Herr Korte, bitte.
Also Herr Renner, es war ja selbst für Ihre Verhältnisse so wahnsinnig, dass Sie das alles ablesen mussten. Zum Zweiten, also mindestens 5% Ihrer Ergebnisse verdanken Sie den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, weil Sie ständig dort rumsitzen und Ihr Zeug verbreiten können. Also deswegen wäre ich da etwas zurückhaltender. Ich glaube, es ist unbestritten, dass es Desinformationskampagnen gibt durch ausländische Staaten. Das ist ja auch nichts Neues. China, Russland bekanntermaßen. Aber ich finde, wo man hinweisen muss, ist logischerweise, auch wenn du eine Kapitalkonzentration hast im Medienbereich, nehmen wir mal diesen durchgeballerten Elon Musk, hast du dort ein genauso großes Problem, insbesondere was Verbreitung von Fake News angeht. Ich finde, es gehört hier zu der Analyse dazu, dass man das thematisiert und überlegt, wie kann ich so eine Kapitalkonzentration verhindern im Medienbereich. Dritter Punkt, das will ich schon noch sagen, ist jetzt aber nicht irgendwie so was Neues. Also den Springer Verlag gibt es seit Ewigkeiten. Und die Bild-Zeitung, also die machen das ja jeden Tag, Fake News zu verbreiten. Also ich finde, wenn man darüber redet, müsste man das dann auch so machen, dass man logischerweise sich dann auch mit Leuten anlegen muss, die man eigentlich, mit denen man eigentlich ganz gerne immer abends Shampoos trinkt. Ja, also ich nicht, aber andere hier. Und deswegen finde ich, muss man das dann insgesamt, finde ich, betrachten. Meine Frage wäre jetzt ganz konkret, Herr Limburg, erstmal vielen Dank für Ihre Einleitung. Was sagen Sie denn mit Blick auf das Thema und nicht nur mit Blick auf die Bundestagswahl, und es soll jetzt verschärft werden, also die Frage der Beschränkung presseähnlicher Erzeugnisse im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Da muss man übrigens jetzt mal gerade drauf kommen, das ausgerechnet jetzt verschärfen zu wollen. Das würde mich zu dem Thema, was wir heute hier besprechen, also sehr konkret interessieren, wie Sie das einschätzen.
Vielen Dank. Wir gehen in die Antwortrunde. Wer mag zuerst? Sehr gerne, Herr Lübeck.
Vielen Dank, das ist, ja, das ist viel. Herr Lindt, die Einschätzung, was jetzt nötig ist von Regulatorik, ist, ich glaube, Sie müssen differenzieren, um welche Plattform es geht. Herr Lindt ist weg. Okay, gut. Schönen Gruß. Also Sie müssen, glaube ich, differenzieren, welche Plattform wir da haben. Wir haben viel sozusagen eine positive Zusammenarbeit mit YouTube. YouTube ermöglicht uns in vielen Bereichen überhaupt noch in zensierte und autokratische Märkte hineinzukommen. Man ist sozusagen, soweit Transparenz möglich ist, von deren Seite wird sie versucht, also es ist im Dialog. So. Bei TikTok oder bei X ist dem nicht so. Und ich glaube, ich kann nur sagen, mein Rat ist, hart regulieren und nicht nur einfach auf Selbstverpflichtung setzen, sondern auch hier die deutsche Medienlandschaft kann sich ja nicht aussuchen, wie sie reguliert werden will. Sondern und da muss man einfach sagen, keine Angst vor Größe und Stärke. Und das Beispiel Musk ist gefallen, ja natürlich auch. Auch Elon Musk verbreitet objektiv falsche Dinge und nutzt offensichtlich seine Macht aus, um eben seine Meinung prioritär auf seiner Plattform zu transportieren. Praktische Einblicke. Ich meine, wir haben viele, viele Beispiele, wo Beiträge von uns gefälscht werden. Also das ist so das Beliebteste im Moment. Das sieht dann aus wie Deutsche Welle, ist dann vielleicht mit KI schon generiert, aber manches auch noch händisch. Ein Beispiel war kürzlich, dass die Deutsche Welle berichtet, dass die deutsche Polizei vor ukrainischen Hackern warnt. Und das war dann so als Beitrag aufgemacht und stimmt allerdings überhaupt nicht. Also ich glaube, es ist natürlich, und insofern, Herr Renner, da haben Sie, klar, da haben Sie einen Punkt, wenn Sie fragen, wo hört das eine auf und wo beginnt das andere? Da muss man drüber diskutieren. Wir definieren nicht unliebsame Meinungen. Es ist mir egal, wie einer denkt, was für eine Meinung er hat. Und auch muss es möglich sein, sozusagen hart zu formulieren. Die Frage ist, was ist sozusagen mit objektiv falschen Behauptungen? Wenn Sie Fakten verdrehen, wenn Sie Fakten ignorieren, wenn Sie falsche Fakten nennen, dann beginnt die Desinformation. Und ich glaube, das ist ein ganz guter, da kann man sich ganz gut dran orientieren. Und ich mache mal weiter mit Frau Schenderlein. Natürlich, Desinformation ist keine neue Erfindung. Das ist, und man muss sagen, dass auch, jedenfalls hat mir das ein älterer Politiker mal gesagt, ich sage nicht von welcher Partei, dass Politiker auch ein sehr großer Emittent von Falschinformationen und Desinformationen sind. Damit meine ich natürlich keinen Anwesenden. Aber und wenn ich mir die ersten Tage des Wahlkampfs angucke, dann wird es da ja auch munter werden. Also ich glaube, es ist ein altes Phänomen, allerdings durch soziale Medien hat es jetzt einen Brandbeschleuniger bekommen. Vorher hat es natürlich, und deswegen ist Journalismus ja auch nicht ganz unwichtig, da auch noch eine Funktion gegeben, dass man sagt, was wird denn weiter transportiert? Da hatten wir eine andere Rolle. Heute haben wir eine andere Rolle als Journalisten. Dieser Gatekeeper ist nicht mehr da. Durch die sozialen Medien ist alles öffentlich, kann alles viral gehen, auch völlig ohne journalistisches Zutun oder Einordnung. Und unsere Aufgabe ist es jetzt auch viel mehr zu schauen, was ist denn davon wahr und was ist denn davon falsch. Ja, China transportiert ein positives China-Bild, aber sie zögern auch nicht, den Westen zu verunglimpfen. Sie zögern auch nicht, beispielsweise in Taiwan Falschnachrichten zu verbreiten. Da, wo es ihnen nutzt, sind sie da auch sehr aktiv. Aber in der Tat, die aggressivsten sind unserer Erfahrung nach die Russen und die eben auch haben ja Untersuchungen von verschiedenen Seiten. Ich meine jetzt die Doppelgänger-Kampagne, beispielsweise die das Auswärtige Amt sozusagen nochmal gehighlightet hat oder eben auch die Erkenntnisse unserer Dienste auch ergeben, dass es eben von russischer Seite einen sehr starken Einfluss gibt oder Einflussversuche. Sie haben TV-Duelle angesprochen. Ja, ich beneide die Kollegen jetzt nicht bei ARD und ZDF, weil natürlich, wie man es macht, macht man es falsch, weil da keiner am Ende zufrieden ist. Meine persönliche Meinung ist, möglichst viel zulassen. Und ich, auch wenn wir von den Öffentlich-Rechtlichen nicht mit den Meinungen und Überzeugungen vieler Kandidaten übereinstimmen, so ist es, gehört es sich schon, eine Plattform zu bieten. Also das halte ich schon für nötig. Aber das, wie gesagt, ist jetzt keine Bewertung der Entscheidungen von ARD und ZDF. Das müssen die auch im Übrigen entscheiden. Da habe ich nichts sozusagen reinzureden. Herr Grundl, sollten wir ausbauen? Ja, ich glaube, wir wären gut daran beraten, weiter auch zu investieren in zusätzliche Sprachangebote der Deutschen Welle. Wir haben erlebt, beispielsweise mit Tamil, was wir vor wenigen Jahren an den Start gebracht haben, dass wir da extreme Erfolge haben, weil wir eben in Regionalsprachen senden. Und je mehr wir das tun, umso besser. Und im Moment haben wir 32 Sprachen. Andere Mitbewerber haben deutlich mehr. Und ich glaube, das ist auch gut so. Und wir müssen uns jetzt halt überlegen, wie wir in Zukunft beispielsweise auch mit der Hilfe von Übersetzungstools, KI gestützt, eventuell noch größere Angebote machen können. Aber ich glaube, wir sollten da nicht vor zurückschrecken, die Deutsche Welle auch dahingehend auszubauen. Das ist, glaube ich, etwas, wo wir alle gewinnen können, wo wir sehr viel zusätzliche Informationen in Gebiete bringen können, wo es sinnvoll ist. Und das geht halt querbeet. Das ist, wir haben das Glück, dass wir in Südeuropa, Südosteuropa gut aufgestellt sind, aber auch da sind die Redaktionen natürlich nicht groß. Das sind kleine Einheiten teilweise. Das sind dann vielleicht 10 Leute, und die da eine Redaktion machen, manchmal sogar weniger. Und ich glaube, in diese Sprachen noch zu investieren, würde uns allen gut tun. Ja, wir benutzen weiter Siphon und VPNs. Wir hoffen sehr, dass es dafür eben auch noch einen zusätzlichen Anlauf gibt der westlichen Demokratien, sich zu überlegen, wie wir weiter tatsächlich mit diesen Gebieten, die abgeschottet werden. Und was wir in Russland erleben, ist halt, sie lernen von China, wie sie ihre Gebiete abschotten. Und mittlerweile ist es so, dass sie offensichtlich die Firmen, die für Sie arbeiten, um das Internet abzuschotten, diese Angebote auch in der Welt anbieten, als Möglichkeit für andere Autokratien, das Internet zu regulieren und abzuschotten. Und ich glaube, das ist eine dramatische Entwicklung, die uns vor große Probleme stellt, nicht nur uns als Deutsche Welle, sondern andere internationale Medien, aber auch Exilmedien, die immer schwieriger Zugang bekommen. YouTube, nochmal, ich kann YouTube nur sozusagen, was das anbelangt, loben, dass sie eben da nicht uns sozusagen in irgendeiner Weise aus ihrem Angebot verbannen wollen, sondern die stehen dazu, dass wir auch in Russland weiter da sind. Allerdings haben wir auch erfahren, dass und sozusagen mitbekommen, dass YouTube teilweise gedrosselt wird in Russland. Also dass man längere Ladezeiten einfach in Kauf nehmen muss, wenn man YouTube in Russland hochlädt, was so ein bisschen auch den Spaß verderben soll von den Nutzern. Das heißt, es ist für uns halt, noch kommen wir mit YouTube rein, viele Millionen Nutzer innerhalb von Russland, aber es ist eben auf Dauer nicht sicher, dass wir reinkommen. Und daher nochmal meine Anregung, tun Sie was, um möglich zu machen, dass freie Informationen in diese Länder reinkommen. Bogowski-Merten, ja, Resilienz, Medienkompetenz, ist die Deutsche Welle Akademie sehr stark unterwegs, weltweit. Und ich glaube, das ist ein Thema, was in die Lehrpläne reingehört. Und das sagen wir ja schon seit 10 Jahren, passiert aber, glaube ich, nicht so viel, jedenfalls nicht nach meiner Kenntnis. Und ob Sie das jetzt als extra Fach machen oder in jedem Fach das unterrichten, es ist enorm wichtig. Wir lassen Kinder sozusagen unbeaufsichtigt mit TikTok und anderem durch die Gegend rennen und wundern uns dann, dass da bestimmte Dinge sozusagen entstehen. Und ich meine nicht mit legitimen Meinungen, die man vielleicht haben kann oder wenn man halt eh jung ist und gegen das ist, was die Alten macht, aufsteht, sondern ich meine die wirklich demokratiezersetzende Meinungen, gewaltverherrliche Meinungen. Und solche Dinge, glaube ich, sollten wir als Demokratie sehr viel mehr aufpassen. Und bei dem, was wir zum Thema Russland machen sollten, ich habe manchmal den Eindruck, wir haben nicht richtig begriffen, dass da ein Krieg gegen uns geführt wird. Und wir als Deutsche Welle haben das nun schon öfter erlebt. Wir erleben das seit 2014, dass aktiv gegen uns gearbeitet wird, dass es unseren Kollegen schwer gemacht wird, das Büro geschlossen wurde, etc. Das will ich jetzt gar nicht nochmal alles aufzählen. Aber es war immer klar, sie wollen uns nicht. Sie wollen uns sozusagen klein halten. Sie wollen uns delegitimieren. Und das ist ein Angriff, der dort stattfindet. Und wenn wir uns nicht ausreichend wehren, als Demokratie. Und ich meine nochmal, es geht mir nicht darum, Angebote zu verbieten, sondern einfach nur aufzuklären und auch bestimmte Dinge, wenn sie einfach nicht aufhören, dann eben auch stärker noch alle Instrumente zu benutzen, die eine Demokratie hat, eine freiheitliche, um sich dagegen zu wehren. Was sage ich zu presseähnlichen Erzeugnissen? Das ist jetzt zunächst mal nicht meine Baustelle, muss ich ganz klar sagen, sondern ich bin in diesem ganzen Komplex nicht betroffen. Wenn Sie mich privat fragen, habe ich Verständnis dafür, dass Verlage, die von den Erzeugnissen leben wollen und müssen, dass die eben auch sagen, dass wenn zu viel beispielsweise im Lokaljournalismus von Seiten der Öffentlich-Rechtlichen kommt, dass das denen teilweise die Luft abdreht. Und wir sehen ja alle, dass diese privaten Verlage eingezwängt sind, übrigens nicht nur in Deutschland, zwischen den Plattformen, die ihnen sehr viel Werbegelder abnehmen und gleichzeitig eben zusätzlichen Angeboten. Deswegen, ich kann das Thema verstehen und ich glaube, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist gut daran beraten, sich insgesamt auf seine Kernkompetenz, nämlich Video und Audio, stärker zu fokussieren. Ich verstehe aber auch, dass eben ein völliges Abschalten von Presse, von Texten, auch da liegt kein Segen drauf. Denn beispielsweise der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss warnen können in bestimmten Situationen, wenn es darum geht, Hochwasser, Unglücke etc. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat da eine starke Funktion und ich glaube, es muss da auch Ausnahmen geben können. Aber das ist jetzt nur eine kurze Einschätzung meinerseits. Ich hoffe, habe ich was vergessen, Barbara?
Ich würde ganz wenige Dinge ergänzen wollen. Es war noch die Frage, wie gehen wir vor, wenn wir versuchen, Fake News zu identifizieren. Also dafür ist unter anderem eben Truly Media entwickelt worden. Wir gucken, es gibt so manchmal ganz einfache Dinge, die Sie bestimmt alle auch schon gehört haben. Erstmal zu schauen, ist beispielsweise ein Bild schon mal irgendwo veröffentlicht worden. Das sind ganz oft, dass es irgendwelche Bilder, die sind, die schon vorher, bevor das Ereignis, das angebliche stattgefunden haben sollte, schon veröffentlicht wurde. Dann quasi bei Truly Media sind eben verschiedene Quellen zusammengefügt, sodass man einen Beitrag oder ein Bild quasi verschiedene Sachen speisen kann, damit ich das irgendwie in die Tiefe überprüfen kann. Wir gucken, welches Wetter war zu dem angeblichen Zeitpunkt vor Ort über irgendwelche Wetterkarten. Und so wird versucht, das Stück für Stück quasi abzuschichten, zwiebelmäßig, damit ich versuche rauszukriegen, ob das sein kann, ob da landestypische Hintergründe sind, ich weiß nicht was alles. Also so wird versucht, das da vorzugehen. Es wird auch darüber geteilt mit anderen Institutionen, zu sagen, habt ihr davon schon mal was gehört, kann das sein? Also auch so wird versucht vorzugehen. Insgesamt würde ich sagen, weil das immer wieder die Frage war, was machen wir gegen Fake News? Ich glaube, wichtig ist, natürlich müssen wir versuchen, Debunking zu betreiben und gleichzeitig darf man es auch nicht ständig wiederholen. Das heißt, wichtig ist, dass wir eine eigene Berichterstattung machen, Dinge auch berichten, die funktionieren, die gut funktionieren. Das hatten Sie gesagt. Da wird auch ganz viel versucht, immer wieder alles schlecht zu reden, die Krise betonen, alles, was nicht geht. Dass wir auch versuchen, sehr stark in den Vordergrund zu stellen, Geschichten, die funktionieren, die andere inspirieren können. Wir haben ein Institut dafür gegründet, übrigens zum Beispiel zusammen mit privaten Medien, mit RTL und mit einem privaten Verlag, weil wir glauben, dass es wichtig ist, dass sich eben trotz aller Konkurrenz öffentlich-rechtlicher Rundfunk und privater Rundfunk und Verlage auch überlegen für die Zukunft, wo sind Dinge, die funktionieren für den Journalismus. Also insofern, das versuchen wir eben auch und unsere Erfahrung Explainer funktionieren sehr gut. Die werden international viel nachgefragt, wo wir Zusammenhänge darstellen können. Das funktioniert auch gut, wo wir die größeren Linien aufzeigen können.
Vielen Dank. Zwei Anmerkungen aus Sicht der Bundesregierung. Für uns als BKM ist die Medienordnung ja neben der Kulturpolitik das zweite große Standbein. Und eine immense Aufgabe, was den ordnungspolitischen Rahmen angeht. Und vielleicht hier das nur noch einmal für die Runde auch zur Erinnerung. Mit dem DDG in der Umsetzung des DSA ist da schon ein großer regulatorischer Fortschritt gelungen. Und wenn Sie sich nochmal vergegenwärtigen, dieser Pyramidenaufbau zwischen Vermittlung, Hosting, Plattformen, dann Very Large Plattforms und die großen Plattformen sind eben ab 45 Millionen Nutzerkontakte pro Woche, einfach um die Dimensionen klar zu machen. Trotzdem kommt die ganze Regulatorik über DSA, DMA auf der europäischen Seite ursprünglich aus einer Überlegung E-Commerce, Dienstleistungsfreiheit. Das ist halt ein total anderer Ansatz gewesen als der Ansatz, den wir beim Rundfunk haben, wo wir im Artikel 5 sind mit einer ausdifferenzierten Rechtsprechung und wo die Rundfunkfreiheit als ein positiver Ordnungsauftrag an die Politik gegangen ist. Deswegen sind wir im Bereich des Rundfunks viel weiter fortgeschritten mit einer vernünftigen Ordnungspolitik, als wir das im Bereich der Mediendienste sind. Und das bleibt eine dauerhafte Aufgabe. Und um es einfach einmal ein bisschen plastischer zu machen, das ursprüngliche Modell, was verstehen wir unter einer Plattform, ist ein Modell eines Telefonkontakts. Da hebt einer einen Telefonhörer ab, redet was durch die Leitung und das kommt am anderen Ohr an. So, dieses Bild, das ist ein reiner Vermittlungsdienst von Informationen von einem User zum anderen, bricht natürlich völlig zusammen, wenn KI stärker zum Einsatz kommt, wie das jetzt der Fall ist und noch stärker, dann wird nämlich der Unterschied zwischen dem Betreiber einer Plattform und dem, der Verantwortung trägt für den Inhalt seiner Plattform, irgendwann nicht mehr erkennbar. Und dann besteht ein größerer Regelungsdruck auch auf der inhaltlichen Seite. Dem wird man sich in den nächsten Monaten und Jahren sehr intensiv zu widmen haben, auch auf der europäischen Ebene. Und ich bin sehr dankbar, Herr Püschel sitzt hinter mir, ich bin sehr dankbar für die ganzen Anstrengungen, die da in der Abteilung 3 bei uns gemacht werden. Zweite Bemerkung für die Bundesregierung. Neben dem ordnungspolitischen Aspekt, wie gesagt, mit DDG, mit der Umsetzung des DSA, jetzt auch mal ein bisschen auf der praktischen Seite. BMI und Auswärtiges Amt haben ja zusammen im Sommer diesen Jahres eine zentrale Stelle für die Ermittlung ausländischer Manipulation gegründet. Das ist zunächst, ich glaube, das sind so ungefähr 40 Leute, die auch da mit den Diensten, also mit dem Bundesamt oder mit dem BSI dran zusammenarbeiten und sich genau darum kümmern. Das ist gegründet vom BMI und Auswärtiges Amt und das BPA ist da auch mit drin. Im Auswärtigen Amt läuft weiter die Erkundung Desinformation von fremden Staaten. Und das alles auch nur, um zu sagen, der Teil der Aufklärung, auch der Aufklärung dessen, was andere Staaten bei uns bleiben, der hat wenigstens in dieser Legislaturperiode, anders als in der letzten gab es jahrelange Diskussionen darüber, wie Auswärtiges Amt und BMI zusammenarbeiten können. In dieser Legislaturperiode ist es wenigstens gelungen, dass die sich dem Thema gemeinsam widmen. Und mit Sicherheit werden wir in den nächsten Wochen und Monaten auch noch konkretere Ergebnisse dieses Teamworks zwischen außen und innen sehen. Das sind meine zwei Bemerkungen.
Vielen Dank. Wir gehen in die zweite Runde für die SPD, Herr Schneider und Herr Rabanus.
Ja, nur ganz kurz noch mal ergänzend. Vielleicht, Herr Limburg, könnten Sie zum Schluss noch mal Ihre Einschätzung zu der Wirkung von Desinformation und Fake News im Vorfeld der Bundestagswahl. Vielleicht können wir da abschließend noch mal kurz was zu hören. Im Ansatz haben wir das ja schon. Wir haben ja alles jetzt relativ gut schon angesprochen. Klar ist, wir müssen aktiv werden und hart regulieren. Sehe ich auch so. Also auf jeden Fall ein Thema für die nächste Legislatur dann, wer auch immer dabei ist von uns. Und mich würde höchstens noch mal interessieren, wo wir jetzt gerade hier noch zusammensitzen, dass Sie vielleicht im Hinblick auf die Doppelgängerkampagne, Sie hatten ja angesprochen, dass Sie teilweise auch selbst betroffen sind, vielleicht können Sie einfach noch mal pragmatisch oder noch mal so praktisch schildern, wie läuft das dann bei Ihnen ab? Was sind das für Prozesse, wenn Sie halt sehen, dass da die gefakten Medienprofile im Namen der deutschen Welle unterwegs sind? Wie läuft das dann ab, der Prozess bei Ihnen? Danke. Und
ja, ich würde dann gerne anschließen. Der deutschen Welle als Gesamtveranstaltung ist genug gedankt. Ich will das aber mal ganz persönlich auch an Sie noch mal richten, Herr Intendant, weil im kommenden Jahr endet ja Ihre Amtszeit in der Intendanz nach 12 Jahren an der Spitze der Deutschen Welle. Und die letzten 12 Jahre waren ja sehr erfolgreich, das muss man auch mal sagen. Sowohl was die Budgetentwicklung anging, weil Sie einfach ein hartnäckiger Sachwalter der Interessen der Deutschen Welle waren, gemeinsam mit Ihrem Team natürlich, aber auch was die Reichweite einfach des Hauses anging. Die wöchentlichen Nutzerkontakte sind, wenn ich das richtig im Kopf habe, letztes Jahr bei 320 Millionen gewesen. Für dieses Jahr kenne ich noch keine Zahlen, ist aber natürlich auch noch nicht rum. Aber auch da muss man ja sehen, wo man herkommt. Das ist ja eine wirklich ganz erhebliche Steigerung. Deswegen auch mal ganz persönlich ganz herzlichen Dank. Und es war wahrscheinlich ja Ihr letzter Auftritt in diesem Ausschuss. Könnte jedenfalls sein. Also erste Bemerkung. Vielen Dank Ihnen persönlich. Zweite Bemerkung. Einiges ist gesagt worden an Herausforderungen. Ich glaube, der Kollege Grundl hat das Stichwort Deutsche Welle-Gesetz auch im Munde geführt. Das ist eine Aufgabe für die kommende Wahlperiode. Da hat die Deutsche Welle auch Vorschläge gemacht in Modernisierung. Und es ist ganz wichtig, glaube ich, dass all diejenigen, die hier an die zukünftigen Regierungsparteien sitzen, ja hier auch am Tisch, das wissen wir ja auch, dass die sich das alles schon mal in den Ordner Koalitionsvereinbarung einheften, damit das nicht vergessen wird. Und dritte Bemerkung und damit auch die Frage, die finanzielle Entwicklung, haushalterische Lage. Ich habe gerade gesagt, das Budget hat sich in den letzten 10, 12 Jahren gut entwickelt, mit einer Delle, aber okay. Aber was sind sozusagen die großen finanziellen Herausforderungen, die Sie sehen, mit Blick auf die Frage Reichweitenerhöhung, mit Blick auf zusätzliche Aufgaben, mit Blick auch natürlich auf das ganze Thema Tarifentwicklung etc. pp. Wenn Sie dazu noch ein paar Sätze sagen würden, sozusagen dem neuen Bundestag schon mit auf den Weg geben, wäre ich sehr dankbar.
Vielen Dank für die CDU-CSU-Frau. Frau Schindlerlein, bitte.
Genau, nochmal. Upsi. Ja. So. Zunächst, Sie haben ja gesagt, Herr Limburg, dass der Politiker, Abgeordnete selber dazu, also dass Sie auch möglicherweise Emittenten von Fake News selbst sind. Ich finde, das ist ja eigentlich ein wichtiger Punkt, dass man schon nochmal sich jetzt auch gerade in dieser Zeit, in der wir uns jetzt befinden, das nochmal vergegenwärtigt, wie wichtig es halt auch ist, dass wir selber darauf achten. Und ich meine, wir haben da jetzt schon auch ein paar Beispiele gesehen. Ich will die jetzt gar nicht namentlich benennen, aber das ist halt schon problematisch, wenn man dann halt sieht, dass dann auch KI-basierte Dinge weitergegeben werden, vielleicht auch sogar wohlwissend. Das wäre dann ja noch problematischer, dass es gar nicht korrekt gewesen ist. Oder auch das Thema Glaubwürdigkeit ist da ein wichtiger Punkt. Und man muss sich ja dann immer auch wieder vergegenwärtigen, dass, wenn man das macht und wenn man das auch vielleicht bewusst macht, am Ende auch die Destabilisierung unseres Landes ja selber auch vorantreibt. Und das ist, glaube ich, wichtig, wenn wir das auch uns vielleicht hier nochmal so ein bisschen für den Moment auch das nochmal vergegenwärtigen. Ich habe jetzt zwei ganz konkrete Fragen nochmal zum Thema KI. Und zwar aus Ihrer Sicht, benötigen wir eine bessere Kennzeichnungspflicht für KI-generierten Inhalt, gerade auch im Hinblick auf politische Kontexte? Und die Frage auch, kann KI ja auch helfen? Also Sie haben ja ausgeführt, also Ihre Kollegin Frau Massing hat es ausgeführt, mit welchen Instrumenten Sie versuchen, ja Fake News Herr zu werden und es zu entlarven. Aber da können ja auch KI-Tools sehr hilfreich sein, Desinformation zu identifizieren und vielleicht auch schneller und dann auch wiederum mit einer größeren Verbreitung das auch zu ermöglichen. Dankeschön.
Vielen Dank für Bündnis 90 Die Grünen. Herr Grunde.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte auch gerne eine Vorbemerkung machen, auch auf das, was die Kollegin Frau Dr. Schindlerlein gesagt hat, ob Politiker als Opfer oder auch Verbreiter, unwillentlich Verbreitende von Fake News. Also vielleicht ist es manchen so gegangen wie mir, als ich das Bild vom CSU-Vorsitzenden am Denkmal des Aufstands im Warschauer Ghetto gesehen habe, habe ich gedacht, so dumm kann niemand sein, das muss Fake sein. Manchmal ist dann doch nicht fake und man reibt sich nur die Augen. Die Fragen, die ich habe, ist, wir haben, Hannah-Arendt-Initiative hat seit ihrem Bestehen über 5000 JournalistInnen geholfen, vor allem im Exil, auf der Flucht oder auch vor Ort. Auch ganze Medienredaktionen können in Arbeit im Ausland wieder aufnehmen, berichten aus dem Exil über die Bevölkerung in ihren Heimatländern. Sie haben es angesprochen, Herr Limburg, welche Rolle spielen Programme wie eben die Hannah-Arendt-Initiative im globalen Vergleich auch für ihre Arbeit? Dann, wie hilft die Deutsche Welle Akademie ganz konkret Journalistinnen aus Krisengebieten und autoritären Regimen? Welche Bedarfe sehen Sie in den kommenden Monaten? Wie können wir Medienschaffende international noch besser unterstützen? Danke.
Vielen Dank für die FDP, Frau Glukowski.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Auch ich möchte mit einem kleinen eine kleine Vorbemerkung machen, im Grunde auf das Thema Politiker und Fake News. Die einen müssen selber aufpassen, dass sie da nicht in die Gefahr laufen, Fake News zu adaptieren, unwissentlich. Also auch da das Thema Medienkompetenz und Resilienz für uns selber. Wir haben ja aber auch leider Politikerinnen und Politiker, die gezielt auch selber Fake News und Desinformationskampagnen auch streuen. Und da muss man dann noch einmal gezielter hinschauen. Ich würde Noch eine Bemerkung zu dem Thema Blick auf die junge Generation. Ich würde Herrn Limburg vollkommen zustimmen, das Thema Schulen dort auch genauer hinzuschauen. Jetzt hat der Bund ja nicht so viel Zugriff auf die Schulen, aber ich glaube, da muss man gezielt rangehen auch, weil die Einflüsse, die durch Social Media und die modernen Techniken, die neuen Techniken einfach passieren und auch dann eben auch Auswirkungen haben auf die junge Generation, das darf man nicht unterschätzen, sondern ganz im Gegenteil, kommt da vieles auf die jungen Menschen drauf, wo vielleicht gar nicht gezielt darauf eingegangen wird. Sie nehmen Dinge wahr, können sich nicht damit auseinandersetzen, weil sie keinen adäquaten Gesprächspartner haben für das, was sie gerade gesehen haben. Die Bilder, die tagtäglich durchs Netz sind, erschrecken schon allein für Erwachsene und für die jungen Menschen dann noch umso schlimmer, weil sie dann kein Gegenüber haben, mit dem sie sich dann unterhalten können über diese Themen. Auch darauf müssen wir hinschauen und einwirken und sensibel agieren an der Stelle. Und da ist natürlich das Thema Schule eines der ersten, das da entgegen da gezielt auch angesprochen werden muss. Ich würde gerne auf das Thema Kooperation noch einmal zu sprechen kommen. Ich habe jetzt vorhin schon verstanden, es gibt eben dieses Institut, wo auch die Medien sich zusammentun, auch dort mehr Resilienz schaffen und auch sich auch gegenseitig mehr, so wie ich es verstanden habe, mehr Offenheit und auch Zusammenarbeit, auch im Erkennen von Desinformation und da auch, wie man damit umgehen kann, passiert. Weil auch mein Gefühl ist, dass viele auch im Medienbereich daran auch gar nicht sensibel genug sind. Zu schnell ist eben das zu spannend, ziemlich schnell auf News reinzugehen und dann nicht direkt zu hinterfragen oder noch stärker auf Bilder auch reinzugehen und die auch direkt zu adaptieren. Also das da tatsächlich finde ich sehr begrüßenswert, dass sie von sich aus da auch jetzt mehr stärker zusammenarbeiten. Die Frage ist, ob man das auch mehr auch im internationalen Bereich noch machen kann. Das schwedische Außenministerium fördert eine Initiative mit dem Swedish Institute eben zum Thema Desinformation in Social Medien mit 60 Accounts in den Sprachen Englisch, Russisch, Arabisch und Chinesisch. Die sind da auch schon sehr, sehr weit. Vielleicht gibt es da auch eine Möglichkeit, auf der europäischen Zusammenarbeit für den Schutz vor Desinformation zusammenzuarbeiten. Vielleicht machen Sie da auch schon was. Vielleicht können Sie da noch mal drauf eingehen. Aber vielleicht kann man das auch noch mal stärker ausbauen. Und eins noch aus der ersten Runde und den ersten Statements. Da haben Sie gesagt, es gibt in den USA den Open Technology Fund, um da eben auch entgegenzuwirken, ist die Frage nach mit der neuen Trump-Administration ab 20. Januar, wird es dann diesen Fonds noch weiter geben oder ist das dann auch ein großes Fragezeichen dran. Aber erstmal gut, dass es ihn gibt.
Vielen Dank für die AfD. Herr Renner nochmal, bitteschön.
Ja, danke schön. Um es ganz deutlich nochmal zu sagen, natürlich gibt es Desinformation. Es gibt auch ganz natürlicherweise Agitation und Propaganda. Man muss sich zum Beispiel doch eigentlich nur die Wahlkampfreden hier am Beginn dieser Woche im Plenum des Deutschen Bundestages anhören. Wenn diese Politiker, die diese Wahlkampfreden halten, über Nacht vergessen, was sie gestern selbst gesagt haben und zu verantworten haben. Wenn immer pünktlich zu Wahlen das Gespenst angeblicher Desinformationskampagnen hervorgekramt wird, aber nie konkret bewiesen wird. Nun ja, wie sollen wir zum Beispiel Vorgänge bewerten, wenn die Rechercheverbände der deutschen sogenannten Qualitätsmedien im Verborgenen von der amerikanischen Administration, das ist ja auch erst seit neuestem aufgeploppt, finanziert werden? Wie sollen wir die Erkenntnisse der sogenannten Twitter-Files einordnen? In der Kommunikationswissenschaft kennt man den Stille-Post-Effekt. Die Verfälschung von Nachrichten oder Informationen bei mehrfacher und dann auch reihenweise Weitergabe von Person zu Person. Natürlich wird dieses Prinzip im Netz übertragen und ins Netz übertragen. Und das bedeutet dann nach der Lesart der linksgrünen Zensurstellen mutwillige Desinformation. Es bedeutet möglicherweise im Auftrag bösartiger Drittstaaten mit dem bewussten Ziel der Spaltung unserer Gesellschaft, der Unterminierung unserer Demokratie. Da werden ganz sicher zukünftig reichlich Türen eingetreten werden, um ganz am Schluss dann einfach Wahlen dann gerichtlich rückgängig zu machen, die man nicht so gut empfindet. Die Mehr der Desinformationskampagnen ist ein großer politischer und medialer Popanz, meiner Meinung nach. Nichts als heiße Luft. Die Bundesregierung war nicht in der Lage, konkrete Desinformationskampagnen zu benennen. Eine einzige Ausnahme allerdings: die Doppeldenker-Kampagne. Die konkreten Auswirkungen konnten sie aber nicht bewerten. So hat sich die Bundesregierung ausgedrückt. Also was wirklich tatsächlich an Ergebnis dieser Doppeldenker-Kampagne dann zutage trat.
Wirkliche und wahre Demokraten, wie wir es sind, werden sich immer, hallo, mit anderen Meinungen auseinandersetzen. Und dieses, ich lache, weil ihr lacht, und diese nicht einfach mit dem Etikett Desinformation ausstatten, um sie dadurch dann aus dem politischen Diskurs zu verbannen. Dankeschön.
Für die Gruppe Die Linke, Herr Korte, bitte.
Mein Gehirn ist gerade ausgelaufen. Ich habe keine weiteren Fragen.
Ja, natürlich.
Okay, vielen Dank. Dann für die Antwort bitte Herr Limburg und Frau Massing. Sehr gerne.
Also das Deutsche Welle-Gesetz ist ja schon angesprochen worden, auch von Herrn Rabanus. Und ja, wir wünschen uns für die nächste Legislaturperiode eine Modernisierung des Deutschen Welle-Gesetzes. Weil wir glauben, also zum letzten Mal ist es 2004 angefasst worden. Da wissen die Kundigen, da gab es noch nicht mal das iPhone. Das heißt, wir sind allein schon, was diese ganzen technischen Fragen anbelangt, weit, weit zurück. Dazu kommt die geopolitische Situation, die sich völlig verändert hat. Und es gibt noch viele andere Themen innerhalb dessen, die wir dann auch gerne besprechen wollen, wenn es dann soweit ist. Aber für uns wäre wichtig, dass man eben sagt, wenn man jetzt die Deutsche Welle stabilisieren, stärken und unterstützen möchte von einer neuen, noch zu wählenden Regierung, dann sollte das eben auch, nicht nur finanziell, gerne auch finanziell, aber auch eben über eine Modernisierung des Deutsche Welle-Gesetzes passieren. Sie haben, Herr Schneider, gefragt nach einer Einschätzung, wie das jetzt wird bei der Bundestagswahl. Das ist glaube ich, schwer zu sagen. Nur wenn ich mir angucke, was so in letzter Zeit passiert wird, es ist nicht so, dass die Russen da einfach sich die Hände in den Schoß legen und sagen, na, gucken wir mal, was da mal rauskommt. Da glaube ich nicht dran. Ja, ich habe keinen Beweis, ich bin aber auch nicht beim BND, sondern ich kann einfach nur sagen, was sozusagen empirisch sozusagen zu beobachten ist und dann meine Schlüsse draus ziehen. So. Und es steht viel auf dem Spiel. Die Frage ist, unterstützen wir die Ukraine in Zukunft? Da gibt es Parteien, die möglichst schnell das beenden wollen, die ganz im Sinne von Putin unterwegs sind. Und da gibt es eben andere Parteien. So, und deswegen ist es gleich glasklar, dass es Versuche geben wird, Einfluss zu nehmen. Wie die im Einzelnen aussehen, ich kann es Ihnen nicht sagen, aber sie werden sich alle darauf einstellen müssen. Und ich glaube, was helfen kann, ist möglichst schnell agieren, möglichst frühzeitig auch darauf hinweisen. Also ich glaube, man muss es thematisieren. Man muss frühzeitig thematisieren, dass es solche Kampagnen gibt. Aber es gibt da kein Allheilmittel. Zu dem Thema finanzielle Entwicklung und Herausforderungen, gerade bei Tarifen, würde ich gerne kurz an Barbara Massing abgeben.
Ja, vielen Dank. Also das haben Sie ja schon angedeutet. Die größte Herausforderung im Kontext der Entwicklung Deutsche Welle sind die Tarifentwicklungen. Denn wir haben dadurch, dass es ein Informationsgeschäft ist, wir haben keine Fiction, wir haben keine Shows, wir haben Informationen, die machen Menschen. Das heißt, der größte Anteil unseres Etats ist Personal, Feste und Freie. Und damit sind alle damit ist das einfach der größte Hebel. Das heißt, wenn es gelingen würde, dass wir beispielsweise, wie es ja ein Gedanke war, in den Einzelplan 60 kommen würden und die Tarifabschlüsse, die wir abschließen, die unter dem Bund bleiben, dass das ausgeglichen werden würde, das wäre für uns die allergrößte Erleichterung und die größte Hürde. Ansonsten brauchen wir auf jeden Fall in Richtung KI, das kostet erstmal am Anfang. Das heißt, der ganze Bereich Digitalisierung, auch da sehe ich schon weiteren wesentlichen Investitionsbedarf, damit nicht wieder so etwas passiert wie vor einigen Jahren, bevor Peter Limburg anfing, dass eben da immer alles rausgespart wurde, um das Personal halten zu können. Das darf nicht mehr passieren. Das wird Geld kosten, dafür brauchen wir mehr. Und dann bleibe ich auch bei dem Bereich Regionalisierung, was Peter Limburg gesagt hatte. Das ist gerade in Zeiten von KI unser großes Pfund, dass wir von vor Ort berichten können. Man kann ganz viele Sachen adaptieren, übersetzen mit Hilfe von KI. Das ist nicht der Punkt, sondern von vor Ort berichten und Dinge verifizieren können auch. Das ist unsere Stärke und das wird Geld kosten. Das heißt, das sind eigentlich die drei wesentlichen Punkte.
Ich kann das nur ich unterstreiche das sogar mit Mikro. Also ich kann es nur sozusagen noch mal sagen, diese Frage Tarife, die wir bisher jedes Jahr uns erkämpfen müssen oder auch nicht, je nachdem, ob jetzt die ausgeglichen werden oder nicht, oder dann wird es nicht so genannt, dann wird es anders genannt und wie auch immer, das führt zu einer großen Unsicherheit und einer großen Unruhe auch innerhalb der Belegschaft. Weil wir müssen einfach anerkennen, wir sind im öffentlichen Bereich tätig. Das heißt, Tariferhöhungen sind jetzt nicht abwegig. Wir können jetzt nicht argumentieren wie in der Privatwirtschaft. Das heißt, es ist eine andere Baustelle. Wir haben beispielsweise solche Abschlüsse wie der letzte TVÖD-Abschluss, der plötzlich dann im Raum steht. Und das macht dann große Schwierigkeiten. Und wenn wir wissen, dass es eben einen Mechanismus gibt, der uns von diesen Tariferhöhungen zumindest teilweise befreit, dann kann man sich auch wirklich auf das Wesentliche konzentrieren. Und deswegen kann ich wirklich nur dafür werben, wenn Sie Stabilität in der Deutschen Welle haben wollen, wenn Sie weniger Unruhe in der Belegschaft haben wollen, dann ist das der Weg. Und der ist jetzt auch nicht völlig abwegig und gierig oder sonst was. Ich darf weitermachen bei der Beantwortung der Fragen. Kennzeichnungspflicht von KI, kann jetzt nicht sagen, was für Pflichten es bisher gibt, wahrscheinlich nicht allzu viele. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ob wir eine bessere brauchen. Wir jedenfalls kennzeichnen, wenn immer KI dabei ist, wobei wir natürlich auch noch nicht so viel einsetzen, muss man dazu sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt ständig hier alles mit KI gemacht haben. Bei manchen Übersetzungstools ist es sozusagen einfacher, sind wir auch schon lange in Entwicklung dabei. Aber wir werden das natürlich machen. Wir werden das ganz glasklar, transparent machen, wo ist KI drin und wo nicht. Und wo ist KI sozusagen unterstützend dabei gewesen. Und ja, KI kann helfen, Desinformationen zu identifizieren. Experten sagen aber auch, man darf sich nicht der Illusion hingeben, dass das sozusagen jetzt KI gegen KI gehen kann. Also man kann das nicht, dann die wird dann nur noch schlauer. Also das ist so ein bisschen das Problem. Aber ich glaube, zur Identifikation von KI kann das helfen. Die Frage war ja dann auch, was machen wir dann konkret? In dem Fall, wenn wir eine Doppelgängerkampagne sozusagen sehen, dann informieren wir zunächst mal unsere Nutzer und Nutzerinnen darüber und machen das transparent, damit das klar wird, dass das eine Fälschung ist. Und wir versuchen, das möglichst hochzuziehen, damit eben auch klar wird, dabei lernen ja auch Menschen, wenn sie das lesen, dass es solche Sachen überhaupt gibt. Weil viele wissen das ja gar nicht. Viele denken ja, wieso, es steht Deutsche Welle drauf oder steht der Spiegel drauf oder steht was auch immer drauf oder der Kicker. Wobei ich weiß nicht, ob beim Kicker viel gefälscht wird, aber das kann auch sein, wer weiß. Fußballfans sind zu allem fähig. Und deswegen glaube ich, dass es gut ist, wenn wir da immer dann auch aktiv unsere Nutzer und Nutzerinnen darüber informieren. Herr Grundl, die Hannah-Arendt-Initiative ist in der Tat erfolgreich. Das ist toll, dass wir das machen. Das ist auch großartig, dass die Regierung das unterstützt, weil es einfach auch nochmal eine Wertschätzung von Journalismus ist, finde ich. Das ist, finde ich toll, dass das eben so eben auch dann praktisch unterstützt wird, weil vertun wir uns nicht, 70% der Menschen leben in Regionen, Ländern, wo es keine oder nur eingeschränkte Pressefreiheit gibt. Das heißt, Journalist zu sein, ist an vielen Orten der Welt, muss man schon sehr mutig sein. Und es ist eben auch sehr gefährlich. Das heißt, was wir tun von der Deutschen Welle Akademie, ist, wir haben Programme entwickelt, auch beispielsweise, ich habe mir auch jetzt angeschaut, in Ecuador, wie man Regionaljournalisten sozusagen hilft, die dann eben jetzt zunehmend eben auch von bedroht werden von Kartellen und von Regierungsstellen. Und denen kann man zum Beispiel helfen, indem man ihnen erklärt, wie sie sich vernetzen können, dass sie eben nicht alleine sind. Weil das ist oft ein großes Problem. Du bist irgendwo, ich sage jetzt mal, im Dschungel, im wahrsten Sinne des Wortes und wirst sozusagen unterdrückt, bedroht und das kümmert sich keiner. Und diese Vernetzung beispielsweise, das kann die Deutsche Welle Akademie noch zusätzlich leisten. Wir können natürlich keine Sicherheits sozusagen Leute dahin schicken, aber wir können aufklären, wie geht man damit um, wie geht man auch psychologisch als Journalist damit um. Ich habe Leute getroffen in Mexiko, die junge Leute, die eben über die Kartelle berichten. Das ist kein Spaß. Da schreiben sie jeden Tag sozusagen und haben den Tod hinter sich stehen. Und deswegen ist es auch, glaube ich, etwas, was die Akademie gut machen kann und wo sie tolle Arbeit leistet. Ja, die junge Generation, jetzt bin ich dran, hier über die junge Generation zu sprechen, aber ich glaube, das ist in der Tat, wir müssen uns mehr denen widmen, einfach. Wir tun das, indem wir unsere Zielgruppen bereits auf 14 abgesenkt haben. Das ist sportlich, weil jetzt ist das nicht so, dass sie jetzt als allererstes so ein Informationsmedium sich angucken. Aber dadurch, dass wir eben auch auf diesen Kurzvideoplattformen sind, erreichen wir viele. Beispielsweise da, wo es gibt ja auch Fälle in der Welt, wo TikTok einfach verboten wird, wo man gesagt hat, die sind nicht koscher, die wollen wir nicht. Beispielsweise in Indien hat man TikTok verboten. Es ging sehr schnell und es kamen andere Kurzvideodienste, wie beispielsweise Josh, mit denen wir eng zusammenarbeiten. Und ich glaube, wir haben da auch eine Verantwortung, wo so viel Mist ist, müssen wir zumindest ein paar Sachen mit reinbringen, wo man sehen kann, okay, die Welt besteht nicht nur aus, na gut, ich lasse es mal, was hier alles besteht, was bei TikTok rumflirrt. Das Bonn Institute for Constructive Journalism, das ist in Bonn angesiedelt, die Rheinische Post ist noch dabei und gefördert wird das Ganze eben auch von der Landesregierung in Nordrhein-Westfalen und hat den großen Vorteil, dass man eben konstruktiven Journalismus fördert. Weil das sehen wir auch oft, wenn wir in der Welt berichten, die Leute haben natürlich eine gewisse, sozusagen, eine News-Fatigue, weil es immer nur schlimme Nachrichten gibt, es geht immer nur bergab, es sind alle irgendwie immer schlimm und böse und wollen den anderen irgendwas Übles. Gibt ja gar nicht die Lebensrealitäten der Menschen wieder. Und deswegen ist, glaube ich, wichtig, dass man diesen konstruktiven Journalismus nicht nur alleine, aber eben auch macht, wo eben Lösungen mit angeboten werden, wo Menschen ein Problem sehen, aber eben auch dann sehen, okay, es gäbe die und die Lösung dafür. Und das sind jetzt, glaube ich, Dinge, über die man zunehmend reden muss, damit eben auch wieder Vertrauen in etablierte Medien entsteht. Und das, glaube ich, können wir leisten. Und internationale Zusammenarbeit ist wichtig, gibt es in der IBU auch. Auch da wird über Faktencheck und sonst was stark nachgedacht und gehandelt. Es gibt Arbeitsgruppen bei uns im internationalen Bereich, auch bei DG8. Das ist der Zusammenschluss der internationalen Medien, also wie BBC, France Media Monde, Voice of America. Japaner, Kanadier, Australier sind auch mit dabei. Was jetzt unter Trump passiert, wir wissen es nicht. Wir haben mit Interesse gesehen, dass es eine neue VOA-Chefin geben soll, wenn sie denn ernannt wird. Das wird zumindest unterhaltsam, da bin ich ganz sicher. Wie es wird, weiß ich nicht. Wir werden auf jeden Fall den Kontakt weiter suchen. Wir wollen sozusagen in diesem Zirkel, der informell ist, auch weiter miteinander reden. Das ist, glaube ich, wichtig. Und allerdings beim OTF war es so, dass als Trump 2016 rankam, der sofort abgeschaltet wurde. Was etwas erstaunlich war, weil sie sich hauptsächlich um die Great Chinese Firewall gekümmert haben beim OTF. Aber gut, da sozusagen, ich muss nicht alles erklären, was dort passiert. Und ansonsten, ja, kann ich auch nur von meiner Seite sagen, vielen Dank für die schöne Zusammenarbeit. Und ob ich nochmal wiederkomme, who knows? Wir sind immer da. Also es ist. Beispielsweise und die Doors, ne? Schön vorweihnachtlich mit den Doors sozusagen reingehen. Ja, also ich freue mich immer, wenn ich hier bin und ich bin ja noch 9 Monate, glaube ich, bin ich noch hier zugange. Insofern noch nicht zu früh abschreiben. Ja, aber das wollen wir jetzt mal nicht beschreien. Ich habe noch ein Leben danach. Also das ist insofern besser so rum.
Diese Überzeugung teile ich mit Ihnen, dass es ein Leben danach gibt.
Ich glaube, was Herr Rabanus sagen wollte, war herzlichen Dank für die Zusammenarbeit in dieser Legislatur, weil für uns als Ausschuss das ziemlich klar ist, dass wir mit Sicherheit nicht die eine oder anderthalb Sitzungen, wir wissen nicht, was am 10. und 11. Februar ist, aber eine Januarwoche haben wir ja noch mit einer vielleicht planmäßigen Sitzung des Kulturausschusses. Aber in diesem Ausschuss werden Sie wahrscheinlich in dieser Form nicht wieder zu Gast sein. Deshalb herzlichen Dank für die Zusammenarbeit mit Ihnen, lieben Gruß, und auch herzlichen Dank an Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also ich habe das jedenfalls immer als sehr angenehm und sehr inhaltsreich empfunden. Also vielen, vielen Dank. Und wir wären damit auch am Ende unserer Sitzung angekommen. Ich erlaube mir noch ganz kurz den Hinweis, dass ich aus jeder Fraktion noch mal einen Obfrau, Obmann brauche. Bloß noch mal ganz kurz zur Absprache, wie wir die Ende Januar die Sitzung machen, ob da schon was absprachefähig ist. Das versuchen wir gleich. Aber vorher sage ich herzlichen Dank an Sie und schließe die Sitzung. Und dann wäre es schön, wenn Sie zu mir kommen. Vielen Dank. Die Sitzung ist geschlossen.